Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Gastfolge von People-Pleasing AD. Ich treffe mich gleich mit Maura Oerding. Maura ist Geschäftsführerin der Kaffeekooperative. Sie setzt sich für Female Empowerment und zukunftsfähiges Wirtschaften ein. Und zwar direkt dort, wo ihr Kaffee herkommt. Bei den Frauen, die ihn anbauen. Was mich sofort angesprochen hat, Maura steht für eine neue Art des Wirtschaftens. Mit Mut, mit Empathie und einer klaren Vision. Ich gehe in dieses Gespräch mit ganz viel Neugierde, denn tatsächlich treffe ich Maura heute zum allerersten Mal. Lassen wir uns also gemeinsam überraschen und freuen uns auf einen inspirierenden Austausch querbeet durch ganz viele spannende Themen. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Maura.
Hallo, liebe Verena. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du mich angeschrieben hast, denn ich muss sagen, das ist, glaube ich, so eine ganz besondere Situation. Wir kennen uns nämlich im Grunde genommen gar nicht oder gerade so ein klein bisschen kennengelernt im Vorgespräch, aber im Grunde genommen würde ich sagen, sind wir recht unbekannt. Eigentlich etwas, was ich auch aus meinen Coachings kenne. Da kommt also ein Mensch zu mir und hat ein Anliegen und du hattest mir geschrieben, sehr, sehr nett und ich bin da auch sehr gerne drauf eingegangen, weil du eben gesagt hast, du hast da so ein Projekt, dem du gerne ein bisschen die Bühne geben würdest und insofern gerne in Podcasts davon berichten möchtest. Aber weil ich dich eben auch gar nicht so richtig kenne, habe ich mir gedacht, beginnen wir doch, bevor wir über dieses Projekt sprechen, was also auch mega cool ist, beginnen wir doch ein bisschen damit, dass du mir erzählst von dir, wer du bist, wo du so herkommst, ja, was dich so bewegt, was dich ausmacht.
Also, Ich habe dich angeschrieben, weil ich deinen Podcast schon länger auf, beziehungsweise dir schon länger auf LinkedIn gefolgt bin und die Themen vor allem Selbstführung, Sanftmut, aber auch mit Kraft fand ich einfach, das eine schließt das andere nicht aus, sondern das komplementiert sich und ich sehe das in meiner Arbeit auch immer wieder. Und das war so das, was mir was mich angesprochen hat an deiner Arbeit, an dir. Und dann dachte ich, okay, also jetzt kennst du die Verena schon von den LinkedIn-Posts. Jetzt stellst du dich mal vor. Und deswegen fand ich es umso schöner, dass wir uns jetzt hier nochmal kennenlernen können. Genau, also ursprünglich habe ich meine Karriere begonnen als Erfinderin und habe mir damals mit 19 gedacht, dass ich diesen Weg einschlagen möchte, wusste natürlich so gar nicht so richtig, auf was ich mich einlasse, was das überhaupt ist, was man überhaupt macht, wie Patente funktionieren und alles und habe dann angefangen, genau, und mit 23 hatte ich dann meine ersten Patente angemeldet in Deutschland und dann folgten dann ein paar andere Länder, mittlerweile sind es 46 Länder.
Ich muss jetzt noch mal einhaken. Ich habe am Anfang gedacht, ich hätte mich verhört. Du hast begonnen als Erfinderin.
Genau.
Wie kommt man denn darauf? Sagt man dann irgendwann, wacht man morgens auf und sagt sich so, ich werde jetzt Erfinderin oder wie geht das?
Also ein Erfinder oder eine Erfinderin ist halt eine Person, die Patente angemeldet hat. Genau, dann nennt man sich Erfinder, Erfinderin. Und für mich war das damals einfach so, dass ich viele Themen gehört habe und dann gerne oder immer so einen anderen Blick auf Sachen hatte und halt sehr lösungsorientiert gedacht habe und auch gerne so gedacht habe, wie es jetzt vielleicht nicht immer konventionell war und habe dann gemerkt, dass es Leute gibt, die halt Patente anmelden, die halt irgendwie Lösungen entwickeln, die es vorher so noch nicht gab, die halt neu und erfinderisch sind. Das ist so die Grundvoraussetzung. Und, fand es cool.
Ja, total. Aber gibt es da so eine Art Börse? Also kommt da so, wird gesammelt, das sind ungelöste Themen und dann kann man sich die greifen und dann kann man, oder woher weißt du, welche Probleme eigentlich gelöst werden müssen? Wie kommst du daran?
Also so eine offizielle Börse gibt es nicht. Wäre aber eine coole Idee. Also es gibt in verschiedenen Unternehmen gibt es halt Abteilungen wie R&D, Research and Development, die dann halt auch sich wirklich nur mit solchen Themen und Innovationen beschäftigen. Aber so eine gesamtglobale Börse gibt es nicht. Es ist eher so ein bisschen so eine Einstellung auch, wie man an Dinge rangeht, und auch womit man sich im Alltag so beschäftigt. Hast du halt, also jeder hat eigentlich so ungelöste Probleme im Alltag, egal ob man jetzt in der Bildung unterwegs ist oder Modebranche oder im Café. Es gibt halt immer irgendwelche Dinge, Probleme, die halt noch gelöst werden möchten. Und für mich war das damals so das erste war eine Trinkflasche, die ich entwickelt habe für Menschen mit Schluckbeschwerden, weil ich herausgefunden habe, dass wir alle falsch trinken. Wenn wir so den Hals in den Nacken legen, so würden wir ja nicht reden. Das ist eine unnatürliche Haltung für den Körper. Ist auch gar nicht so gesund. Auch wenn so ein Kind gestillt wird, achtet die Mama immer noch drauf, dass der Kopf halt gerade ist, 90-Grad-Winkel. Genau, und da gab es halt keine zufriedenstellende Lösung. Habe ich dann viel mit Interviews auch gearbeitet, sehr viel recherchiert, also sehr viel ist halt auch Recherche. Habe auch im Deutschen Patent- und Markenamt viele, viele Stunden verbracht. Genau, viel ging halt vor allem in die Recherche. Und dann fängt man an zu tüfteln und zu werkeln. Und damals war alles noch ganz neu, so mit 3D-Druck und 3D-Druckern. Und genau, aber so fing die ganze Geschichte an.
Wahnsinn. Also das heißt, du hast dir da so eine Idee genommen und dann bist du da auch sehr hartnäckig, bist du dem auf den Grund gegangen. Also so ein bisschen
Genau.
nerdmäßig, kann man das sagen? Oder würdest du jetzt nicht, also Nerd jetzt durchaus liebevoll gemeint, also im Sinne, sich da wirklich so reinzufuchsen, weil das ist ja auch
Ja, auf
meine
jeden
Vorstellung
Fall.
von einem Erfinder, einer Erfinderin. Man
Auf
muss schon
jeden
am
Fall
Ball
ist
bleiben,
es
ne?
total. Also die Betonung liegt auch auf dem Wort hartnäckig, wie du das so schön beschrieben hast. Auf jeden Fall. Also es beginnt meistens mit einem Schmierpapier und einem Kugelschreiber und irgendwann hast du dann kistenweise voll Recherche und Skizzen und Berechnungen und damals, also bei sowas arbeitet man dann auch mit technischen Zeichnern zusammen und ich habe auch noch mit einem Physiker als Berater zusammengearbeitet und ja, also es ist halt wirklich so ein Thema, wo du dann über mehrere Jahre halt ein Projekt hast und gerade in Deutschland ist es halt auch nochmal eine andere Herausforderung. Wenn ich jetzt von Null anfange, dann fange ich jetzt auch nicht immer gleich mit Deutschland als erstes an, weil das so ein, muss ich auch echt sagen, so eins meiner Problemkinder war, dass ich
Also
dachte, es wird ein
so ein dickeres Brett, was man da bohren muss in Deutschland.
Ja, es ist ein hartes Pflaster, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Und gerade wenn man ganz jung anfängt, ohne Vorkenntnisse, ist es halt wahnsinnig schwierig. Man hat dann einen Patentanwalt, den man sich leisten muss. Und dann braucht man aber auch ganz viel Vorkenntnisse, die man sich nach und nach irgendwie mit ganz vielen Puzzleteilen ja, zusammenbasteln muss selber. Und wenn man den Weg dann schafft, dann ist es natürlich toll, aber nicht alle Patente gehen durch. Dann hat man natürlich, bleibt man auch auf sehr vielen Kosten sitzen. Und deswegen hätte ich mir damals auf jeden Fall irgendwie bisschen weniger Bürokratie und ein bisschen mehr Informationen gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen bin ich da auch gerne für alle anderen Ansprechpartnerinnen, auch bin auch an Schulen unterwegs und
Ah ja, sehr spannend. Gibst du das also
begeistere
auch
die Kids.
weiter? Und wie lange ist das jetzt her, dass du dich da auf den Weg gemacht hast?
Das ist jetzt 11 Jahre her ungefähr.
Und gab es denn damals für dich jemanden als Vorbild, dem du da so ein bisschen gefolgt bist oder folgen konntest auch?
Nee, ich kannte keine Erfinderinnen damals, die ich habe vor 2 Jahren einen coolen Erfinder kennengelernt, also als ich quasi schon am Ende der ersten Etappen war, der dann auch eigentlich die Person war, die gesagt hat, ja, stell dich ruhig auch als Erfinderin vor. Das ist halt auch so ein Titel. Ich wusste, dass die meisten Leute das halt irgendwie mit Donald Duck
Ja,
verbinden
wie
und
heißt der
Dagobert
nochmal
Duck.
da, der
Der
Erfinder?
Dagobert ist das, oder?
Nein, das ist doch
Dagobert.
der geizige. Or nee, er hat, das ist
Ach
ein
nee,
anderer.
warte.
Ich komme jetzt gerade nicht. Daniel
Daniel Düsen.
Düsentrieb, ganz genau,
Der ist
ja.
das,
Jetzt ist er
genau.
mir auch eingefallen.
Guck mal.
Nein, also mit dem wollen wir dich nicht vergleichen.
Und genau, das ist so die Assoziation. Und
Ja,
genau,
das stimmt.
deswegen mache ich das auch total gerne, dass ich das weitergebe. Weil es erstens mir immer wieder ganz viel lehrt und ich auch wieder ganz viel mitnehmen kann. Und ich merke, es macht einfach allen total Spaß und jeder könnte da irgendwas super Cooles sich einfallen lassen und erfinden.
Ja, ich
Und
kann
genau,
das
man
gut
braucht diesen
nachvollziehen.
Zugang einfach.
Ja, ich kann das insofern ganz gut nachvollziehen, weil mir das immer so als Kind gesagt wurde, mit so einem wirklich ziemlich strengen Verdikt, so, du bist nicht kreativ. Und das hat mich irgendwie geprägt. Und dann habe ich aber später, als ich dann meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, und da ging es so ein bisschen darum, nochmal so seine Timeline anzuschauen und zu schauen, in welchen Phasen hat man was gemacht und was hat einen in den Phasen auch ausgemacht, habe ich wirklich als Stärke für mich die Kreativität rausgefunden. Und da war ich, also es war wirklich eine gewisse Genugtuung. Und da war ich also schon über 50, dass ich dann wirklich gesagt habe,
Wahnsinn.
es ist ja eigentlich nicht in, oder es ist ganz klar nicht in Ordnung, einem Kind so einen Stempel zu geben, du bist das
Ja.
nicht. Und der andere in der Familie ist das dafür, du bist
Ja.
halt sehr fleißig oder so. Und ich finde, das darf niemand dem anderen sagen, sondern das sollte immer die Person für sich selbst herausfinden. Und jetzt
Total.
ist das so meine Lieblingstugend geworden. Ich habe letztens durch Zufall mal wieder so einen Stärkentest gemacht. Ich habe schon etliche Tests gemacht, aber da wurde mir auch wieder klar, das ist ja die Selbsteinschätzung bei diesen Tests. Aber ich habe da als erstes Kreativität, als zweites Fokus gehabt. Und das hat mich wieder sehr gefreut. Ich finde eben, Kreativität ist etwas, was ganz viele Türen und Fenster auch öffnet und da ganz vieles noch
Absolut.
möglich wird. Aber man muss sich natürlich auch mit ein bisschen Mut auf diesen Weg machen. Und Mut ist, glaube ich, auch ein wichtiges Stichwort für dich, weil mir kommt gerade so beim Reden in den Sinn, dass du ja von den Mutfunken sprichst. Und das finde ich so ein schönes Wort. Wie bist du denn darauf gekommen und was meinst du denn jetzt mit diesem Funken dabei?
Genau, weil ich gemerkt habe, manchmal reicht es halt für jemanden zu wissen, dass irgendetwas geht. Einfach zu wissen, dass es möglich ist, das reicht halt, sich zu trauen, was zu wagen und Dinge auszuprobieren. Wie du gerade gesagt hast, du wusstest so lange nicht, es hat gedauert, bis du 50 warst, dass du wusstest, dass du kreativ bist. Und ich bin jemand, ich probiere gerne einfach aus. Und man kann meistens nichts dabei verlieren, wenn man Dinge einfach ausprobiert. Und ich selber sage das anderen gerne weiter, gebe so einen Mutfunken in dem Sinne, dass man halt einfach so einen kleinen Anstoß, weil alles, also mehr als das kann ich halt auch nicht machen, einfach so ein kleiner Anstoß und das kann dann Feuer fangen und die Person kann dann selbst da voll für brennen und die Flamme kann entfachen. Wenn man halt einfach diesen Anstoß gibt, etwas auszuprobieren und dann kann man wissen, hey, ich bin kreativ oder hey, ich kann was wagen und ob es funktioniert oder nicht, am Ende bin ich trotzdem einen Schritt weitergekommen. Und genau, das sind so diese, ja, ich nenne es halt Mutfunken, die ich halt finde, die kann man in jedem Raum finden, die kann man bei jedem Austausch mitnehmen und mitgeben. Und genau, deswegen finde ich das auch so wertvoll. Viele nennen es halt Netzwerken, ich nenne es halt gerne Austauschen, weil ja, es ist halt immer so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube auch, dass man in jedem Raum irgendwas lernen kann und irgendwas vielleicht bewirken kann oder dass irgendetwas immer in einem selbst etwas bewirken kann.
Unbedingt, wenn man eine Offenheit und ein Interesse und eine Neugierde auch mitbringt, ne? Ich denke,
Genau,
das
total.
wäre auch so ein bisschen meine Frage, was braucht man denn so an Persönlichkeitseigenschaften als Forscherin oder als Erfinderin?
Neugierde auf jeden Fall, also total Neugierde, aber man muss auch wahnsinnig stur sein. Einfach so einen leichten Dickkopf auch haben, sich durchzusetzen, dran zu bleiben, so eine leichte Verbissenheit auch, wenn man einfach von einer Sache überzeugt ist, dass man lange genug dran bleibt, weil es werden immer Hindernisse kommen. Es werden vielleicht Widersprüche kommen, dass etwas vielleicht ähnlich ist oder es werden auch Zeiten kommen, wo man keine Lust mehr hat zu forschen, was jetzt gerade der neue Entwicklungsstand ist. Und es wird auch Zeiten geben, wo die Leute sagen, es klappt nicht oder wo du einfach wieder mehr denkst, hey, ich bin nicht die Richtige oder ich schaffe das eh nicht oder das haben schon 1000 Leute vor mir versucht, warum soll es bei mir funktionieren? Und deswegen also so eine Neugierde, aber halt auch untermauert mit so einem, ja, so einer zielstrebigen Sturheit. Ich sage auch gerne so, dass man manchmal so eine höfliche Dreistigkeit halt auch braucht, Dinge einzufordern, Dinge einfach zu fragen. Und dabei kann man trotzdem immer höflich bleiben und menschlich bleiben und freundlich bleiben. Ich denke immer, dass die Lösungen, die ich bringe, die muss ich eh weiterentwickeln. Also, und damit ich was weiterentwickeln kann, muss ich erstmal eine Grundlage legen. Und dann kann ich halt auch ganz andere Datenwerte sammeln und gucken, okay, wie kommt es an, was fehlt vielleicht noch, was können wir verbessern oder welche Änderungen werden nochmal einen Einfluss darauf nehmen, welchen Änderungen muss eventuell mein Produkt, meine Dienstleistung, mein Projekt, was auch immer noch angepasst werden. Klar, am Anfang muss ich sagen, war ich auch eher perfektionistisch geprägt. Du hattest ja auch in den vorherigen Fragen, hattest du ja auch eine Frage geschickt, die fand ich auch sehr interessant. Wer von deinen Lehrern oder wer von den Leuten in der Schule hat dich geprägt? Und bei mir war es tatsächlich, ich war im Kunstleistungskurs und meine Lehrerin hat immer gesagt, Maura, stell das Bild jetzt fertig.
Ah
Und
ja.
das war für mich immer so ein wahnsinnig gruseliger Moment, weil ich war bei Weitem noch nicht fertig in meinem Kopf und habe mich dann immer mehr in Details so ein bisschen verheddert. Und sie hat dann gesagt, steh auf, geh einen Schritt zurück und schau dir mal das Bild in Gänze an. Gerade wenn man so ein großes Bild an der Staffelei gemalt hat, war man dann immer so in den Details vertieft und hatte man nie das große Ganze gesehen. Und das habe ich mir mitgenommen, aber für verschiedene Bereiche im Leben, dass man einfach mal so das große Ganze betrachtet, raus aus diesem Tunnelblick, raus aus diesem kleinteiligen Blickfeld, in dem man gerade ist und so das große Ganze. Ist es jetzt wirklich wichtig oder ist es nur ein Detail? Also man muss nur daran zu denken, sich die Frage zu stellen, dann findet man eigentlich meistens die richtige Antwort und kann dann entweder etwas fertigstellen oder es nochmal im großen Ganzen betrachten und dann fertigstellen.
Okay, oder vielleicht auch mal einen Moment zur Seite legen und sich bewusst machen, ich brauche vielleicht auch den zeitlichen Abstand. Du sprichst jetzt ja von dem
Total.
räumlichen Abstand. Und was du eben beschreibst, ist ja nichts anderes als das klassische, die Perspektive wechseln, ne? Also eine
Genau,
andere
absolut.
Perspektive einzunehmen und aus dem heraus, ich meine, das ist ja auch, wenn du gerade von Kunst sprichst, ja das A und O, also Perspektive. Und das ist ja enorm, wie unterschiedlich Dinge sich dann zeigen, wenn man eine andere Perspektive einnimmt.
Ja, total. Ja, du hast es sehr gut in Worte nochmal gefasst, was ich versucht habe zu erklären. Genau.
Ja, naja, weil das auch so ein Coaching-Ansatz ist. Also das ist auch etwas, was man sehr, sehr häufig tut, dass man eben diesen Abstand nimmt oder eben näher rangeht, je nachdem, was die Person dann in diesem Moment braucht. Und du hattest da offensichtlich auch eine sehr empathische Lehrerin, die das sehr gut erkannt hat, ne? Dass das etwas ist, was wirklich einen Mehrwert für dich in diesem Moment schaffen kann, weil du das
Absolut.
andere schon sehr stark geleistet hast. Jemand anderes hätte vielleicht genau einen anderen Rat oder einen anderen Impuls gebrauchen können. Also auch da so ein Funken, der da in deine Richtung gegeben wurde. Und das, wo du das jetzt
Total.
sagst, ich habe sowieso 50.000 Gedanken dabei. Du hast zu Recht gesagt, ich habe dir ein paar Fragen vorher formuliert, aber jetzt habe ich so Feuer gefangen und habe
Jawohl.
noch so viele andere interessante Fragen für mich. Wenn du jetzt von dem Kunstunterricht sprichst, ja, was gab es denn so, sage ich mal, an Vorbildung, die du auch mitgebracht hast, bis du an diesen Punkt gekommen bist? Ich bin jetzt die Erfinderin.
Das Einzige, was ich schon immer hatte, war, ich war immer sehr kommunikativ, habe immer sehr gerne mit vielen Leuten, mit allen möglichen Leuten geredet. Egal, was ich angefangen habe, am Anfang wusste ich, wie die meisten von uns, halt nichts darüber. Also als ich angefangen habe als Erfinderin, wusste ich überhaupt nichts darüber. Oder als ich angefangen habe bei der Kaffeekooperative, wusste ich nichts über Kaffee. Aber einfach dieses dran zu bleiben und halt auch hartnäckig zu sein, dass man so ein klares Ziel vor Augen hat, was man einfach erreichen möchte. Vielleicht wie so ein bisschen wie so ein Fußballer, der aufs Tor zustürmt, der dann halt auch nicht nach links und rechts guckt, was die Leute für Outfits im Publikum tragen, sondern dass man dann halt da so hinstürmt. Also so diese Art von, ja, vielleicht Zielstrebigkeit, aber auch so leichte Dickköpfigkeit, dass man sich halt nicht so schnell abbringen lässt, wenn irgendwas funkelt und glitzert ringsherum.
Also du bist so vorgegangen, dass du dir überlegt hast, wo möchte ich hin und jetzt gar nicht erst ganz viel an Ausbildung erstmal absolviert hast. Nach dem Motto, jetzt habe ich das alles so in meinem Rucksack und jetzt kann ich mich auf den Weg machen, sondern du hast dich recht schnell auf den Weg gemacht. Ist das richtig?
Ja, ich habe vorher viel ausprobiert, aber ich habe einfach sehr früh angefangen und ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht unbedingt eine fertige Ausbildung brauche, um zu wissen, ob was für mich passt oder nicht. Ich habe in der Schule dann freiwillig einfach neben der Schule ein paar Praktikas belegt und dann verschiedene Werkstudentenjobs, wie es halt viele machen auch, um einfach schon mal auszuloten, was vielleicht etwas ist, was mich interessieren könnte und was mich einfach gar nicht interessiert. Und genau, ich glaube, ich hatte in der 7. Klasse mein erstes Praktikum und habe dann halt jedes Jahr oder jedes Schuljahr ein, zwei Praktikas nebenher gemacht, damit ich halt möglichst viele Sachen ausprobieren kann. Und genau, nachdem ich das dann ausprobiert habe, habe ich dann auch, finde ich, relativ früh den Absprung gefunden, nicht noch alles Mögliche ausprobieren zu müssen.
Wenn man dir damals gesagt hätte, du würdest mal Geschäftsführerin solch einer Kaffeekooperative werden, später mal, wie sehr hättest du gesagt, ach, du spinnst ja oder doch, das passt ja total zu mir?
Also ich hätte den Zusammenhang erstmal gar nicht gesehen. Also da dazwischen lagen auch noch so einige Schritte, die ich auf jeden Fall auch gebraucht habe, wo ich gesagt habe, das jeder Abschnitt auch so genauso war und zu dem Zeitpunkt war, wie es eigentlich hätte sein sollen, auch wenn man es vorher vielleicht nicht so vorhergesagt hat. Aber damals, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das überhaupt irgendwie so ein Weg wäre, den ich also mir als Ziel setzen würde oder überhaupt einschlagen würde.
Wann ist denn das Thema dir zugeflogen?
Ich habe dann dadurch, also nachdem ich meine ersten Patente abgeschlossen hatte, habe ich immer mehr recherchiert oder beziehungsweise bin immer mehr mit den Themen in Berührung gekommen, Frauen und Erfindung. Dann hatte ich mich selbstständig gemacht, um eben diese Patente zu finanzieren, Frauen und Gründungen, Frauen und Finanzierung, Frauen in Führung. Und genau, und da habe ich dann daraus mit verschiedenen anderen Frauen ein Frauennetzwerk gegründet, wo wir uns genau auch um diese Themen, um halt praktische Lösungen für diese Themen zu finden, zu entwickeln, auch zu erforschen mit Unis als Partnern und dann diese praktischen Lösungen quasi auch nochmal auszutesten im Netzwerk und dann auch für andere Frauen anzubieten. Genau über diese Themen bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass ich auch auf verschiedenen Veranstaltungen drüber gesprochen habe, auf verschiedenen Events mit den Themen war und diese Themen Women Empowerment dann eigentlich die Kaffeekooperative und mich zusammengeführt haben. Weil genau das eigentlich große Thema ist bei der Kaffeekooperative, so die Grundlage und die große Mission, die dahinter steckt.
Und jetzt nochmal vom Verständnis, wenn du jetzt von diesen Netzwerken oder Austauschen sprichst, sind es dann nationale Foren oder internationale Foren?
Das war alles hier in Deutschland, genau, deutschlandweite Foren, also national, und das genau waren auch meistens so von Unternehmen veranstaltete Veranstaltungen, die entweder ein Unternehmen, das ein eigenes Frauennetzwerk hat oder eins unterstützt oder halt Trainings unterstützt für weibliche Führungskräfte.
Was würdest du sagen, ist so der gemeinsame Nenner oder der Grundtenor, der in diesen Foren dann auch so diskutiert wird? Also, was sind so die Stellgrößen? Warum klappt das noch nicht ganz so, wie man sich das vielleicht wünschen könnte? Was bräuchte es?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es sind sehr viele Punkte, vor allem, aber denke ich, ist auch ganz viel mit der Wahrnehmung, hat ganz viel mit der Wahrnehmung zu tun. Mein Mann und ich haben zum Beispiel vorgestern einen Film angeguckt und da wurde so eine Autorin dargestellt und dann haben wir uns irgendwie beide so mehr oder weniger im selben Moment den gleichen Gedanken gehabt. Und zwar ist es nicht lustig, dass diese Autorin so dargestellt werden muss, damit wir sie als Autorin wahrnehmen. Also wenn sie jetzt vielleicht pinke Fingernägel und ein schönes Pferdeschwänzchen hätte, hätte man sie vielleicht jetzt nicht so als erfolgreiche, kluge Autorin wahrgenommen. Und dass es vielleicht so ein bisschen eine Wahrnehmungssache ist, die sowohl Männer als auch viele Frauen noch haben. Dass, wenn man an eine erfolgreiche Führungskraft denkt, man halt an einen älteren Herrn vielleicht denkt.
Ja, die
Und das ist
Stereotype, ja.
genau. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen zu wissen, dass etwas möglich ist. Das ist, glaube ich, so das ganz Große, so ein bisschen dieses, ja, die Stereotype, wie du es gesagt hast. Dann sind aber tatsächlich auch viele Rollen, die einfach so per Default ein bisschen ungleich oder ungerade verteilt sind. Das heißt, dass eine Frau, die vielleicht in einer Führungsposition ist, in ihrem Leben viel mehr Rollen einnehmen muss als ein Mann, der in der Führungsposition ist. Ist nicht immer so, aber tendenziell in unserer Gesellschaft, auch hier in Deutschland, auch wenn wir uns als entwickeltes Land sehen, ist tatsächlich einfach faktisch der Fall. Und das macht also diese beiden Sachen einmal, dass es wirklich Rollen sind und Erwartungen, die von dir auf der einen Seite erwartet werden und auf der anderen Seite, die so ein bisschen als Stempel aufgedrückt werden, die es dann wahnsinnig schwer machen und die es dann vielen Leuten auch eigentlich so ein bisschen vermiesen. Also bei vielen Umfragen hat man auch gesehen, dass viele Frauen gar keine Führungskräfte sein wollen, weil den Stress wollen sich nicht alle antun, was man natürlich dann auch wieder verstehen kann, weil dieses, ja, einmal die Stempel, die einen aufgedruckt werden und die Rollen, die man irgendwie trotzdem noch erfüllen muss.
Okay, also würdest du jetzt gar nicht so sehr die mangelnde Unterstützung oder vielleicht auch die immer noch nicht gegebene Vereinbarkeit von Beruf und Familie, von familienbegleitenden Angeboten oder so als den großen Engpass ansehen, sondern im Grunde genommen etwas, was viel früher beginnt, nämlich eine gewisse Haltungsfrage dann auch an der Stelle?
Ja, also ich finde, es beginnt viel früher, aber das, finde ich, spielt in diese Rollen auch rein, dass die Unternehmen dann diese Verantwortung mittragen müssen, weil das ist die Zeit, wo die Leute die meiste, also der Ort, wo die Leute ihre meiste Zeit verbringen und natürlich auch ihre Arbeit leisten. Und deswegen spielt es auch so ein bisschen mit rein, dass die Unternehmen auch da das Ganze mit abfangen müssen. Welche Rollen müssen denn meine Führungskräfte oder meine Mitarbeitenden quasi noch jonglieren neben der Arbeit? Und da muss man natürlich als Arbeitgeber dann eingreifen und beziehungsweise etwas mit abfangen. Und wenn es jemanden gibt in der Gesellschaft, der das gut auch machen kann, dann sind das tatsächlich Arbeitgeber, weil wenige andere so nah an so vielen Menschen in der Gesellschaft sind. Also
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe mich natürlich auch beim Zuhören gefragt, es ist ja nun bekannt, dass die sogenannten Soft Skills, die ich eigentlich lieber als Future Skills bezeichne, ja die weichen Faktoren sind: Kommunikation, Empathie, all diese Dinge, Nähe herstellen, in Resonanz gehen und dergleichen. Das sind Dinge, die Führungskräfte können sollen und das sind Sachen, die natürlich durch dieses auch die anderen Rollen erfüllen, eher auch geleistet werden kann. Also im Grunde genommen ein Perfect Match. Wir müssen es erstmal nur so identifizieren, dass die Frauen vielleicht etwas anspruchsvoller von ihren Anforderungen sind oder jemand, der eben auch noch Care-Arbeit leistet, ist generell vielleicht ein klein bisschen anspruchsvoller, bietet aber auch sehr viel mehr den Arbeitgebenden. Und ich frage mich da manchmal, ja, kann das nicht einfach mal aufhören, dass man immer nur sehr opportunistisch dann die Leute nimmt, wenn man eben wirklich keine anderen mehr findet, weil man jetzt wegen demografischen Wandel oder so nicht mehr so die Boomer alle weggehen und man dann neue braucht, so kann man das nicht auch mal proaktiv tun und zwar im Sinne eines Win-Win. Wir als Unternehmung wollen wirklich die richtig guten Arbeitskräfte haben, die unsere Ziele mit am besten unterstützen können und gleichzeitig bringt es dann eben auch die Frauen in dieses Empowerment rein. Also warum können wir da nicht einfach mal ein bisschen schlauer werden, smarter
das ist eine
agieren?
richtig gute Frage. Und auch das, was du ansprichst, einmal mit dem Anspruchsvollsein, dass viele Frauen oder als anspruchsvoll gesehen werden oder wirklich einen höheren Anspruch haben, ist ja bei einer Führungskraft erstmal eine gute Sache, weil wenn es eine gute Führungskraft ist, die selbst einen Anspruch hat, wird sie diesen Anspruch bei anderen auch sehen. Das
Ja.
heißt, es ist nicht jemand, der dann gar nicht auf die Idee kommen wird, dass da ein Anspruch sein könnte, sondern jemand, der dann proaktiv genau auf diese Dinge dann achten kann und diese Dinge dann gestalten kann und auch Infrastrukturen dafür bauen kann. Aber dafür
Ja.
muss man natürlich diese Entscheidungskraft haben.
Ja.
Und das ist dann eine Sache, die zum Beispiel bei der Kaffeekooperative auch schon bevor ich dort angefangen habe, wahnsinnig gut funktioniert. Bei uns muss ich aber auch sagen, ist es auch sehr fair aufgeteilt, dass auch in den Familien leisten sowohl unsere männlichen Kollegen wie auch unsere weiblichen Kollegen die Care-Arbeit. Und das hat aber auch natürlich viel mit unserer Mission und mit der Einstellung mit den Leuten zu tun, die wir anziehen. Aber es zeigt einfach, dass es geht und dass es da auch relativ schnell eine Normalisierung, sage ich es mal so in Anführungsstrichen, geben kann.
Wann seid ihr angetreten? Also wann ist die Kaffeekooperative gegründet worden?
Seit 2016 gibt es die Kaffeekooperative. Und der Kaffee Angelique's Finest, also die Marke von den Frauen, die ist dann 2017 auf den Markt gekommen und ist seitdem, genau, ist das die große Mission der Kaffeekooperative, einen Markt für diesen Kaffee zu schaffen, dass die Frauen 100% ihrer Ernte, das sind zwischen 50 und 60.000 Kilo, also 50 Tonnen Kaffee, den diese Frauen dann quasi produzieren. Das große Ziel ist 100% von diesem Kaffee als Eigenmarke Angelique's Finest zu vertreiben. Dafür bauen wir quasi den Markt aus. Und das Wichtige daran ist, dass die Frauen einfach zwischen 60 und 90% mehr Umsatz an dem Kaffee haben, wenn sie das als Eigenmarke verkaufen. Wenn sie es halt quasi als billige Rohbohne, wie es halt Standard ist in der Kaffeeindustrie, verkaufen, dann haben sie bis zu 90% Verlust. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer. Die Kaffeeernte ist in den meisten Ländern nur einmal im Jahr. Es ist dann natürlich wahnsinnig schwer, seinen Lebensunterhalt, seine Familie, die Kinder versorgen zu können, wenn man halt einmal im Jahr wenig Geld für Knebelpreise quasi bekommt und dann aber den ganzen Tag beschäftigt ist während der Ernte und auch nicht woanders quasi dann Geld ran schaffen kann.
Gibt es denn noch mehr Ansätze, die in diese Richtung gehen wie euch? Oder ist das so etwas, wo du sagen könntest, ja, da sind wir als erstes so drauf gekommen oder weltweit deines Wissens gibt es das so recht wenig.
Ja. Also es gibt vielleicht noch zwei, drei andere Unternehmen, die das so machen, hier in Deutschland gar nicht, weil der Unterschied vielleicht, um so die Kaffeeindustrie an sich mal reißen, ist, dass normalerweise ist es wirklich so, dass man am Anfang der Wertschöpfungskette einen Bauern oder eine Bäuerin meistens hat, weil über 70% der Arbeit von Frauen gemacht wird, auch die schwere Handarbeit vor Ort auf den Feldern. Und dann wird dieser Kaffee gepflückt und erstmal getrocknet, gewaschen nennt sich das. Und dann wird er als rohe grüne Kaffeebohne verkauft an die großen Konzerne dann. Also dazwischen gibt es meistens noch Mittelsmenschen, die das dann halt weiterverkaufen. Und es sind halt, wenn man so eine Tasse von einer große Kaffeekette nimmt, dann sind es vielleicht 1 Cent, wenn es hochkommt, 2 Cent, wenn es Fairtrade-Kaffee ist, den der Bauer oder die Bäuerin dann sieht.
Ja.
Und die Umstände, das ist quasi nur ein Teil, die Umstände, unter denen die Leute arbeiten. Also überall im Kaffee gibt es heute noch, überall da, wo es halt kein Fair Trade, dazu komme ich auch gleich noch, gibt es noch Kinderarbeit, gibt es halt noch sklavenähnliche Verhältnisse, gibt es auch noch Menschen, die den ganzen Tag arbeiten und trotzdem nicht wissen, wie sie ihr Lebensunterhalt für die nächsten Tag, Wochen, Monate für das Jahr bestreiten sollen. Und Menschen, die einfach keinen Zugang haben zu Bildung, zu Medizin, die keine fairen Arbeitsverhältnisse haben und auch keine Arbeitsverhältnisse, die geregelt sind, weil es eine wahnsinnig große Abhängigkeit ist, weil in der Hand von sehr wenigen Unternehmen sehr viel Verhandlungsmacht liegt und die Preise dann diktieren, die dann angenommen werden. Der Unterschied mit Fairtrade-Kaffee ist, dass Fairtrade dafür sorgt, dass die Leute, also es gibt dann einen Fairtrade-Mindestpreis und an den müssen die Unternehmen sich dann halten, also wenn sie den Siegel Fairtrade
Ja.
nutzen können.
Und
Also
wie viel ist das dann im Vergleich zu diesem einen Cent? Kannst du das sagen?
und der Fairtrade-Mindestpreis liegt pro Kilo bei, also lag ich glaube, letztes Jahr bei 2,80 € so, ungefähr 2,80 € pro Kilo Kaffee. Und in dem Jahr lag der Preis bei uns bei 7,88 €. Das heißt, Fairtrade ist eine super Grundlage. Das wäre dann so ungefähr vielleicht das Doppelte, also so zwischen 50% mehr und das Doppelte, also so zwischen 2 und 4 Cent wären das dann. Genau, und das ist quasi eine super Grundlage. Also ich sage immer, dass Fairtrade wirklich eine richtig gute Grundlage ist, aber das ist es halt, eine Grundlage, auf der man aufbauen sollte. Und das, was Angeliques Feines das Modell macht, nennt man Fair Chain, weil man dann quasi die gesamte Value Chain fair gestaltet. Das heißt, dass man die Kontrolle zurück in die Hand von den Bäuerinnen gibt. Und Bäuerinnen sage ich, weil es sind tatsächlich Frauen, weil diesmal ist es nicht so, dass die Frauen nur die Arbeit machen. Wie, also das nächste Mal, wenn du oder die Zuhörerinnen Kaffeetasse in der Hand haben, kann man dran denken, dass also der meiste Kaffee auf der ganzen Welt aus Frauenhand stammt, in der Hinsicht, dass die meiste Arbeit von den Frauen gemacht wurde. Aber unser Kaffee stammt aus Frauenhand in der Hinsicht, dass die Frauen auch die Marke besitzen. Also sie sind Markenanteilshaberinnen und sind dadurch nicht nur Kaffeebäuerinnen, sondern sind jetzt auch eigenständige Unternehmerinnen. Und sie haben halt was zu sagen. Sie haben jetzt eine Stimme, weil es ist ihr Kaffee. Und sie haben dann natürlich plötzlich eine ganz andere Verhandlungsmacht. Und was ich auch sehr schön finde, ist dann die Geschichten von den Frauen zu hören oder zu wissen, dass die Frau in ihrem Dorf dann sagt, ja, kennst du dieses Land Deutschland? Da trinken die Leute meinen Kaffee.
Dieser
Und
Stolz, der dann da auch mitschwingt, ne?
ganz genau, und das erste Mal hast du dann jemanden, der auf der wichtigsten Seite ist der Wertschöpfungskette, der zum ersten Mal jetzt weiß, wie diese Wertschöpfungskette überhaupt aussieht. Wo landet mein Kaffee? Weil das wissen die Bauern und die Bäuerinnen halt nicht, die ihren Kaffee als rohe Bohne verkaufen. Es landet dann entweder bei Tchibo, bei Melitta, bei Mövenpick, bei Dallmayr, aber keiner weiß so richtig, wo es dann letzten Endes geendet ist. Das heißt, jeder kennt Kaffee, aber Keiner weiß so wirklich, wer sind die Geschichten, die Leute, die dahinter
Ja,
stecken, die
ja.
Menschen, die meinen Kaffee machen. Und das ist genau das, was wir anders machen wollten, die Kaffeekooperative, dass man quasi den Spieß umdreht und die Leute, die halt wirklich die wichtigsten sind, um damit, dass der Kaffee in der Tasse landet, quasi in den Vordergrund zu bringen. Und der größte Teil des Umsatzes bleibt auch im Ursprungsland. Wir sind da auch sehr transparent mit den Zahlen und das sollten Konsumenten, Konsumentinnen, auch Unternehmen auf jeden Fall fordern von ihren Kaffeeunternehmen des Vertrauens, ihren Kaffeeanbieter des Vertrauens, dass die Zahlen einfach transparent sind, dass man halt weiß, wie viel Prozent bleiben im Ursprungsland, wie viel Prozent landen im Konsumentinnenland. Und bei uns sind es 46% in Deutschland und 54%, die in Ruanda vor Ort bleiben. Und jetzt haben wir ja Uganda quasi als Partnerland auch noch dazu bekommen.
Okay, und was braucht ihr denn für eine Infrastruktur vor Ort, um das dann auch wiederum, sage ich mal, ein Stück weit ein bisschen auch kontrollieren zu können? Weil wo Zahlen im Raum schwirren, braucht man ja letztlich leider dann auch Kontrolle.
Total.
Also was braucht ihr da so vor Ort oder was habt ihr da für eine Infrastruktur oder wer kümmert sich darum? Wie macht ihr das?
Also wir nennen uns ein deutsch-afrikanisches Social Business, aus dem Grund, dass wir auf Augenhöhe mit unseren Partnern vor Ort, unserer Partnerkooperative vor Ort zusammenarbeiten. Die heißt Raschosko und die kümmert sich darum, dass die 2300 Bäuerinnen, die dann quasi alle die Marke besitzen, dann auch ihr Geld bekommen, dass die in der Kooperative haben sie halt noch eine Frauenkooperative. Und die haben ganz normal ihre Board-Meetings. Einmal im Monat treffen die sich zusammen. Und sie sind halt komplett eigenständig, weil sie halt diese Entität sind, die ihre eigene Marke besitzen. Das heißt, sie sind diejenigen, die dann auch die Entscheidungen treffen, dahingegen, die die Qualität sichern, die dann in ihrem eigenen Labor das Cupping machen und so weiter und so fort. Und das heißt, dass diese Kontrolle nicht von uns jetzt als das europäische Unternehmen hier in Deutschland gewährleistet wird, sondern von unserem Partner vor Ort. Unser Partnerunternehmen vor Ort. Wir sind regelmäßig im Austausch. Mein Kollege Alan zum Beispiel, der wohnt direkt vor Ort in Uganda und der ist dann quasi unser rasender Reporter vor Ort und ist dann quasi immer zwischen beiden Standorten Ruanda und Uganda unterwegs und auch in Deutschland regelmäßig. Wir sind auch, wie gesagt, oft da und sind dann im regen Austausch, weil wir sind diejenigen, die die Experten für den Markt sind, für den deutschen und europäischen Markt. Und sie sind aber diejenigen, die für den Kaffee die Expertinnen sind, die für den Anbau die Expertinnen sind, die auch zum Beispiel schnell reagieren können in Zusammenarbeit mit uns, wenn sie jede Ernte jetzt zum Beispiel merken, dass sie mehr und mehr die Auswirkungen vom Klimawandel mitbekommen, dass sie dann mehr investieren können in die Infrastruktur für nachhaltigen Anbau, nachhaltige Permakultur, die Bodengesundheit und alles das, was dann quasi gegen diesen Klimawandel ankämpft und ihre Felder davor schützt und ja, für die Zukunft quasi vorbereitet.
Wo braucht ihr denn am meisten Unterstützung? Was wäre da so am dienlichsten für euch?
Also zwei Dinge, vor allem einmal das Bewusstsein dafür, dass man mit Kaffee entweder etwas Gutes unterstützen kann oder man mit Kaffee einfach die große Kaffeeindustrie unterstützt, die so schon seit Hunderten von Jahren operiert, wie sie nicht operieren dürfte. Dieses Bewusstsein zu haben und sich zu informieren, wo kommt meine Bohne her? Wer sind die Leute dahinter? Und wenn man diese Information nicht findet, dann weiß man, dass es nicht wirklich was Zufriedenstellendes dahinter steckt. Und das ist so dieses Erste, dieses Bewusstsein zu haben. Und oft haben wir dann auch mit Aussagen zu tun, dass man zum Beispiel eine lokale Rösterei unterstützt, was schon sehr gut ist. Wenn man kleine Röstereien unterstützt, dann ist man jetzt nicht unbedingt der Ansicht, dass man gleich einen Großkonzern unterstützt, aber dann ist auch dort noch die Frage, wie lokal ist deine Rösterei, weil Kaffee wächst nicht in Brandenburg oder an der Spree? Und wer sind die Menschen, die dahinter stecken, die dann am meisten davon profitieren? Also deswegen Stichwort Direkthandel, Fairchain ist da eigentlich so ein bisschen so ein Hack, worauf man als Konsument und Konsumentin achten kann.
Aber das ist natürlich dann auch schon eine ziemliche Basisarbeit, die ihr leisten müsst, wenn es dann um das Bewusstsein geht der KonsumentInnen. Also gibt es da auch die Möglichkeit, noch an anderen Stellen da anzusetzen? Wie geht ihr vor?
Also was zum Beispiel auch ein großer Teil unserer Kunden und Kundinnen sind, wo natürlich kollektiv ein großes Bewusstsein geschaffen wird, sind Gastronomie und Cafés, die mit uns zusammenarbeiten, die dann auch selbst, wir haben zum Beispiel ein ganz, ganz liebes Team von Frauen, die ein Restaurant leiten, das Happa-Restaurant, und die sind einer unserer größten Verfechterinnen, die dann auch bei ihren Dinnern über den Kaffee erzählen und die Geschichte erzählen und die dann auch Porträts von unseren Bäuerinnen in ihrem Restaurant hängen haben. Und das sind dann natürlich Partnerinnen, die wahnsinnige Aufklärungsarbeit leisten.
Wo
Dann
sitzt
haben
das
wir,
Café? Wo ist das?
das ist in Berlin. Und zwar ist das schon Kreuzberg? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich kann es dir gerne nachher schicken. Das heißt Happa Restaurant,
Ja, das können wir doch dann mal in
Happa.
die Shownotes auch packen, ne? Und wenn
Sehr
ich in
gerne.
Berlin bin, unsere älteste Tochter wohnt ja in Berlin, da bin ich dann auch ab und zu mal,
Ach,
dann
wie
werde ich mir
schön.
das doch in jedem Fall mal, also vielleicht war ich da ja sogar schon mal, wer weiß.
Das kann natürlich auch sein. Ja, dann treffen wir uns gerne auf einen Kaffee im
Auf einen
Happa. Das ist
Kaffee,
doch was.
unbedingt. Ich bin auch eine Kaffeetante. Zwar spät geworden, aber dann doch. Ich habe nämlich auch immer eher, wir haben ja vorhin kurz gesprochen, dass du gerade Tee trinkst. Früher immer mehr Tee getrunken, aber dann irgendwann bin ich später noch mal zum Kaffee gekommen. Ja,
Aha, wie du
absolut.
später auch dazu gekommen bist, zu wissen, was für
Dass
ein
ich
kreativer
kreativ
Mensch du bist.
bin.
Ja,
Ja,
siehst
manche
du, man
Sachen
darf nie
kommen
aufhören.
spät, besser spät als nie, ne?
Genau, deswegen,
Ja.
man darf nie aufhören, Dinge zu erforschen, siehst
Das
du?
ist so. Ja, aber ich finde es auch sehr gut, dass gerade so, sag ich mal, so ein gewisses Lifestyle-Produkt, was Kaffee ja nun ist, dass man das auch doch nochmal auflädt mit Werten. Und du hast ja auch viel über Gerechtigkeit gesprochen oder Fairness ist natürlich das Thema, aber gleichzeitig eben auch so dieses ganze Thema Female oder Women Empowerment. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was ist dir wichtiger?
Oh, das ist eine
Gemeine
super
Frage.
interessante Frage, weil wir nennen den Kaffee auch oft Gender-Kaffee, weil die Männer einfach bei jedem Schritt auch regelmäßig einbezogen sind. Die sind natürlich nicht bei den Board-Meetings zusammen da, weil das gehört den Frauen. Aber dadurch, dass die Frauen mit ihrem Kaffee teilweise mehr verdienen als die Männer, weil sie sie als Eigenmarke, nicht als billige Rohbohne verkaufen, haben viele Onkels oder Väter oder so jetzt auch angefangen, ihren Töchtern so ein Teil Land, ein Stück Land zu vermachen oder die halt einzuweisen in die Kunst des Kaffees. Und viele junge Mädchen halt auch gesehen, ja, ich muss nicht in die Stadt ziehen und in einem Coworking arbeiten, ich kann auch mit Kaffee, in einem Kaffeebusiness mein Geld verdienen. Deswegen dadurch, dass dieses Kaffee so, auch wenn es Frauenkaffee ist, so wahnsinnig inklusiv ist, die Frauen halt auch in die Gemeinden investieren, in ihre Kinder investieren, auch wieder in die nächste Generation, ist es halt ein wahnsinniges, ja, wie es schon sagt, ein Gender-Kaffee, ein inklusiver Kaffee, der dann eigentlich durch diese Komponente für Gerechtigkeit sorgt. Also die Frauen investieren anders, die investieren langfristig und kollektiv vor allem. In Ruanda ist es auch so ein bisschen der Geschichte geschuldet, wie diese Kooperativen überhaupt anfingen, weil 1994 zum Ende des Genozids gab es wahnsinnig viele Witwen, die sich dann in verschiedenen Vereinigungen zusammengeschlossen haben und dann geguckt hat, wie können wir zusammen Geld verdienen, wie können wir zusammen die Care-Arbeit uns teilen, wie können wir zusammenkommen, um was aufzubauen, damit es den Gemeinden wieder besser geht. So ist das Ganze entstanden und diese Mentalität steckt immer noch dahinter. Deswegen habe ich das Glück, dass ich mich tatsächlich nicht entscheiden muss
Bist du auch
zwischen
gar nicht, nein.
Female Empowerment und Gerechtigkeit. Aber wenn ich das wirklich müsste, dann
Ja.
wäre wahrscheinlich Gerechtigkeit der Punkt, der eigentlich alles einschließt, weil es am
Ja.
Ende des Tages geht es um Menschen. Es geht nicht nur um Frauen oder Männer oder Jungs gegen Mädchen, wie damals auf dem Schulhof, sondern es geht halt darum, dass es halt, ja, wir als Mensch uns oder einander unterstützen und es allen gut gehen soll.
Das hat ja schon das Potenzial zum Schlusswort, aber ich möchte noch gar nicht am Ende sein, aber so ein bisschen was mit im Blick haben. Wenn du jetzt in deinen Reden versuchst, auch Mutfunken in deinen Zuhörerkreis zu bringen, und du hast ja jetzt hier auch die Bühne für dich, was sind denn so für Punkte, welche Punkte möchtest du denn jetzt gerne an unsere Zuhörenden weitergeben als Mutfunken,
Das
als
ist ja eine.
Wünsche, als Aufruf, was auch immer?
Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal für diesen besonderen Platz dafür. Also erstens möchte ich richtig gerne mitgeben, dass nicht alles muss immer ein Kampf sein, den wir austragen. Manchmal kann man auch was Gutes bewirken oder einen Impact bewirken, indem man einfach eine Entscheidung trifft. Und die Entscheidung muss auch noch nicht mal mit Abstrichen belegt sein. Wie das, was ich halt erwähnt habe, dass wenn man sich für so eine Lieblingskaffeemarke oder eine Lieblingsschokomarke oder was auch immer man gerne isst, eine Lieblingsnussmarke, dass man sich dann für was entscheidet, weil das ist halt auch das Schöne, dass es viele Anbieter gibt, viele Marken und Unternehmen gibt, die da wirklich tolle Sachen machen, dass man sich genau dafür ausspricht, vielleicht auch im Büro, im Unternehmen, genau, dass man weiß, ich kann mich am Morgen hinsetzen und so ein kleines Stück Welt retten, weil ich weiß, dass ich für was eintrete, was ganz, ganz viel Potenzial hat. Also angefangen hat die Kooperative auch mit ein paar hundert Frauen. Heute sind es 2300 Frauen. Daran hängen mehr als 8500 Kinder, teilweise kleine, schon erwachsene Kinder. Und das ist so ein bisschen das, was ich mitgeben möchte, ist, dass wir zwar hier in Deutschland sitzen, aber am anderen Ende der Welt mit unseren Entscheidungen immer was bewirken und immer irgendwas verantworten. Und mit einer kleinen Entscheidung können wir halt dafür sorgen, dass wir dieses Potenzial nutzen, um ganz, ganz viel Gutes zu tun.
Absolut. Und jetzt aber auch noch mal umgekehrt gedacht, denn wir können ja sicherlich auch ganz viel von den Menschen dort lernen. Also wir sitzen ja jetzt nicht auf dem hohen Pferd, sondern haben auch einiges an Missständen auf dieser Welt ursächlich mit
Absolut.
zu verantworten. Was sind denn das so für Sachen, die wir umgekehrt auch von dort mitnehmen können, abgesehen mal von diesem Gefühl, ich bin jetzt ein guter Mensch? Das wollen wir ja eigentlich jetzt nicht einseitig befeuern, ne? Sondern wir wollen das ja anders als wir sind eine Welt und wir gehören zusammen und wir sind auch voneinander abhängig. Was können wir von den Menschen dort lernen, von den Frauen dort?
Also das eine, was ich halt immer wieder merke, ist, dass es eine unfassbar starke Gemeinschaft ist. Ich habe mich auch neulich mit einer Kollegin unterhalten, die kam jetzt aus Sri Lanka zurück und sie hat gemerkt, ja, ich merke das gerade sehr intensiv, dass wir hier in Deutschland sehr in unserer eigenen Blase köcheln immer. Jeder so ein bisschen für sich ist. Und klar, in warmen Ländern passiert das Leben meistens draußen, aber dennoch, man ist viel verbundener, man ist viel mehr oder viel enger in einer Gemeinschaft angeschlossen. Und ich finde, dass das auf jeden Fall eine Sache ist, die wir hier in Deutschland oder generell in vielen europäischen Ländern uns noch abgucken können. Man sieht ja viel, dass Unternehmen jetzt das auch irgendwie ein bisschen kapitalisieren und community-based businesses. Aber wir Menschen brauchen das einfach, dass man halt ja zusammener ist, als wir es halt vielleicht manchmal sind. Und klar, manche von uns sind mehr extravertiert, manche sind mehr introvertiert, aber zu wissen, dass wenn wir bereit sind für die Gemeinschaft, dass so eine Gemeinschaft da ist, ich merke halt, dass das ganz, ganz viel bewirken kann und dass die Frauen und auch ihre zugehörigen Männern und Verwandten und Nachbarn und Nachbarinnen davon auch ganz stark profitieren und es auch nicht missen wollen würden.
Und man weiß ja auch noch gar nicht, was alles daraus möglich wird. Also es beginnt mit
Ganz
diesem
genau.
Funken und der kann dann ja auch in alle Richtungen sprühen. Natürlich braucht es auch immer diese Aufnahmebereitschaft, also sich inspirieren zu lassen.
Ganz genau, total.
Inspirieren und sich inspirieren zu lassen. Das sage ich auch immer so, wenn ich junge Menschen begleite in den Führungskräftetrainings, weil das ist eben auch nichts, was einfach mal so von alleine passiert und dann auch vielleicht den richtigen Moment zu erkennen. Und natürlich da auch entsprechend selber mutig unterwegs zu sein, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch bei den Frauen am Anfang vielleicht auch mal so ein Fragezeichen war, begeben wir uns da womöglich in so eine Einbahnstraße oder hat das Zukunft?
Ja, total, hundertprozentig. Und ich denke auch, dass das immer wieder ein Punkt ist, auch wenn jetzt neue Anforderungen oder neue Herausforderungen dazukommen, ist das auf jeden Fall immer wieder so ein Punkt. Deswegen lautet unser Motto auch, auch von den Frauen selbst aufgegriffen. Strong Women, Strong Coffee, also die wirklich die starken Frauen. Wir sagen immer, die Frauen sind unsere Chefinnen, weil ohne die hätten wir erstens nichts, was wir verkaufen könnten. Und zweitens, es ist auch verdammt viel Arbeit, dafür zu sorgen, dass ein guter Kaffee auf dem Tisch steht. Und man merkt auch immer wieder, wie stolz die Frauen sind, wenn man auf so einem Feld geht und die einen zeigen, was denen ihr Werk ist, was ihre Kunst ist und was es letzten Endes wirklich ist mit den ganzen Schritten, die es braucht, um so einen Kaffee auf dem Tisch dann letzten Endes zu haben. Und genau, und da auch zu sehen, mit seiner eigenen Arbeit zufrieden zu sein, diese Wertschätzung für seine Arbeit auch zu haben, das finde ich ist auch eine Sache, die wir uns abgucken können. Klar, nicht jeder von uns macht jeden Tag etwas, was so spannend ist, vielleicht wie auf einem Kaffeefeld zu sein, in 2000 Metern Höhe in Ruanda oder wunderschönen Seenlandschaft in Uganda. Aber trotzdem, Zufriedenheit ist nichts, was jemand anderes uns irgendwie schenken muss oder diktieren muss. Das sehe ich auch bei den Frauen immer wieder. Das ist was, was wir selbst bestimmen können. Und das ist auch eine Sache, die ich persönlich auf jeden Fall mir immer wieder mitnehme. Und genau, die ich mir auch für uns eigentlich wünsche.
Also mit anderen Worten, emotional intelligentes Arbeiten habe ich gerade so beim Zuhören gedacht und auch andere Dinge, die wir ja so subsumieren können unter New Work, also auch die Inklusivität, die Wertschätzung, also das Self-Empowerment, ganz viel positive Sachen. Also ich bin auf jeden Fall ganz großer Fan und werde auch, wenn ich zukünftig eine Tasse Kaffee mir zubereite, was ich vielleicht sogar gleich mal machen werde, den Nachmittagskaffee werde ich da an dich und an eure Kaffeekooperative denken und das weiterhin verfolgen. Ich freue mich total, dass du den Weg zu mir in diesem Podcast gefunden hast. Die Stärke hast du gerade noch mal genannt, weil ich sage ja auch immer mit Sanftmut und Stärke. Beharrungsvermögen, auch das subsumiere ich so ein bisschen unter Sanftmut. Es müssen nicht immer die ausgefahrenen Ellbogen sein, es kann das Miteinander sein, es kann diese
Absolut.
Verbundenheit sein und es soll vor allem auch das sein, weil das viel, viel mehr bewirken kann. Am Ende auch mehr Kreativität, auch mehr Erfindungen. Und ich bin mir sicher, du wirst da noch ganz viele spannende Wege gehen mit deiner Neugier und mit deinem Interesse und deiner Beharrlichkeit. Wie hast du das noch genannt? Hartnäckigkeit, glaube ich auch, ne?
Genau, Dickköpfigkeit, Hartnäckigkeit.
Dickköpfigkeit. Ja, das sind doch alles sehr positiv besetzte Dinge. Ich wünsche dir auf jeden Fall oder euch und den Frauen ganz viel Erfolg dabei, sehr viel Freude und uns natürlich dann auch viel gut schmeckenden, fairen Kaffee. Vielen Dank fürs
Dankeschön.
Kommen.
Ich danke dir, liebe Verena, für dieses angenehme Gespräch und dass wir uns jetzt auch virtuell kennenlernen konnten.
Das war ein Gespräch mit vielen verschiedenen Mutfunken, gezündet von Maura Oerding, der Erfinderin und der Geschäftsführerin der Kaffeekooperative, die sich Women Empowerment und vor allem Gerechtigkeit verschrieben hat. Vielleicht erinnerst du dich beim nächsten Kaffee daran, was du bewegen kannst, wenn du einfache, bewusste Entscheidungen triffst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder eine kurze positive Bewertung dalässt. Mehr zu Maura, der Kaffeekooperative und wie du sie unterstützen kannst, findest du wie immer in den Shownotes. Bleib neugierig, bleib mutig und denk dran, kleine Mutfunken können Großes entfachen. Ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Bei People Pleasing Ade.